Die spannende Frage ist ja, welche Kirche wird Gott anerkennen oder annehmen als seine Kirche? Wir sind vor vielen Jahren die Offenbarung mal durchgegangen, wo das eigentlich die Kernfrage ist, auf die es hinausläuft. Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, weltweit etwa 40.000 verschiedene Konfessionen und Denominationen. Und also nicht nur evangelisch-katholisch, sondern viele Unterabteilungen, ja, 40.000 rechnet man. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist klar, Jesus kommt nicht zu einem Harem, sondern zu seiner Braut. Das steht in der Einzahl. Und das kann ich dann nur so verstehen, dass Jesus nicht zu einer einzelnen Denomination oder Kirche kommt, sondern dass er seine Kirche, seine Braut aus allen Kirchen sammeln wird. Und dass es eine Schar ist aus allen Abteilungen, die es da geben kann oder aus fast allen. Das ist jedenfalls meine Erkenntnis. Wir haben, wenn man in die Bibel schaut, so eine Linie, die sich von Anfang an bis ans Ende durchzieht, oder zwei Linien. Die eine ist die Linie Babylon, die andere die Linie Jerusalem. Es beginnt in 1. Mose 11 und 14 und endet in Offenbarung 17 bis 21. Und dort haben wir das immer wieder mal. Oder in der Offenbarung dann Hure Braut, Bilder von Gemeinde. Oder anders gesagt Religion oder Offenbarung oder Götzendienst oder Offenbarung. Babylon steht für Durcheinander, steht für das Bemühen, sich Gott oder höhere Mächte selber dienstbar zu machen. Die Bibel steht dafür, dass Gott sich uns gezeigt hat und wir ihm dienen mit dem, was er uns geschenkt hat. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und die Frage ist, wer wird dazugehören, wenn Jesus wiederkommt, oder welche Form von Kirche oder Gemeinde oder was wird Gott als seins anerkannt? Und ich stelle euch jetzt mal eine Vision vor, die als Vision verbreitet wird. Ich sage mal den Autor nicht, sage nur, es kommt aus dem katholischen Raum. Man darf da trotzdem mal drauf hören. Und ich lasse jetzt auch mal so ein paar Einzelheiten weg, die auf den Autor weisen. Das sage ich dann hinterher. Und dort ist die Überschrift: drei Kirchen, die wahrhaft zu Gott gehören. Oder ich sage mal besser, drei Ausdrucksformen von Kirche, die tatsächlich zu Gott gehören. Er beginnt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sagt dann: ich stehe heute vor euch mit dem schwersten Herzen, das ich jemals getragen habe. Was ich mit euch teilen möchte, kommt weder aus der Tradition, noch aus theologischem Studium, noch aus der Bibel, sondern aus einer göttlichen Offenbarung, so tiefgehend und erschreckend, dass ich drei Tage und drei Nächte weinte. Ehe wir beginnen, lasst uns gemeinsam beten. Komm, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, dass wir die Wahrheit empfangen, die du uns offenbaren willst. Schenk uns den Mut zu hören, was wir hören müssen, auch wenn es die Grundfesten dessen erschüttert, was wir geglaubt haben. Amen. Letzte Woche während meiner privaten Einkehrzeit war ich allein in der Kapelle vor dem gesegneten Sakrament, also vor dem Abendmahl, was in der katholischen Kirche immer auch da ist und wo der Glaube ist. Und viele nehmen das auch so wahr, dass Gott dort auch besonders gegenwärtig ist. Ich war in tiefem Gebet versunken und schrie zu unserem Herrn wegen des Zustandes der Christenheit weltweit. Da gewährte mir der Heilige Geist plötzlich eine Vision, die ich nur als apokalyptisch in ihrer Klarheit beschreiben kann. Von den Millionen von Kirchen überall auf der Welt, die behaupten, zu Gott zu gehören, gehören nur drei Typen tatsächlich zu ihm. Der Rest Und das schließt viele unserer eigenen katholischen Kirchgemeinden ein, führt viele Seelen direkt in die ewige Verdammnis. Das ist nicht übertrieben. Das ist eine göttliche Offenbarung, bei der mich der Heilige Geist zwingt, sie mit euch heute zu teilen. In meiner Vision fand ich mich selbst in einer riesigen Wüste stehend. Keine physische, also körperliche Wüste, sondern eine geistliche Einöde von unvorstellbarem Ausmaß. Und in dieser Wüste waren aber Millionen von Leuten unterwegs. Aber jetzt kommt, was mein Blut gefrieren ließ. Sie glaubten alle, auf dem Weg in den Himmel zu sein. Ich sah Pastoren, die mit ihrer Bibel in der Hand den Massen predigten. Ich sah Anbetungsleiter, die ihre Hände erhoben beim Singen. Ich sah Kirchenglieder, die zu den Predigten übereinstimmend nickten. Ich sah Kinder, die in den Sonntagsschulen, und ältere Gläubige in Gebetskreisen, Jugendleiter, die Rüstzeiten leiteten. Aber als ich mit geistlichen Augen hinsah, sah ich die niederschmetternde Wahrheit, sie waren alle geistlich tot. Ihre Augen waren leer, ihre Herzen kalt wie Stein, ihre Seelen waren schon abgeschieden, während ihre Körper sich mit religiösen Aktivitäten weiter bewegten. Und dann hörte ich die Stimme des allmächtigen Gottes und sie donnerte durch meinen Geist. Das sind diejenigen in den Kirchen, die nicht mir gehören. Sie folgen Leitern, Traditionen und religiösen Systemen, aber sie folgen nicht mir. Sie predigen über mich, aber sie kennen mich nicht. Sie singen vom Himmel, aber gehen zur Hölle. Zitat Ende. Ich versuchte aufzuschreien, um sie zu warnen, aber in der Vision kam kein Ton aus meinem Mund. Ich war gezwungen, mit Horror zu beobachten, wie Millionen von Seelen, gute Leute, religiöse Leute, Leute, die treu am Gemeindeleben teilnahmen, ihren Marsch in die ewige Verdammnis fortsetzten. Dann in einem Augenblick veränderte sich die Szene. Ich fand mich in einem Garten von solcher Schönheit wieder, die keine irdischen Worte beschreiben können. Die gesamte Luft pulsierte von göttlichem Leben. Das Gras schien Anbetung zu atmen. Die Bäume tanzten in Anbetung ihres Schöpfers. Und überall im Garten waren in glänzendes Weiß gekleidete Menschen. Ihre Angesichter strahlten nicht durch Make-up oder aus Emotionen heraus, sondern durch die tatsächliche Herrlichkeit Gottes. Das waren die Glieder der wahren Kirche, die authentischen Braut von Christus, die seine Rückkehr vorbereitete. Aber was mein Herz brach, war, wie wenige sie waren. Während sich in der Wüste Millionen fanden, waren es im Himmel nur Tausende. Der Kontrast war niederschmetternd und unleugbar. Der Herr sprach wieder zu mir, und diesmal mit der Zärtlichkeit eines Vaters. Das sind diejenigen, die zu meiner wahren Kirche weltweit gehören, zu der Kirche, die noch mir gehört, die Braut, die sich selbst vorbereitet hat. Als ich zitternd in dem heiligen Garten stand, überwältigt von dem, wovon ich Zeuge geworden war, fuhr der Herr fort: Ich will dir nun die drei einzigen Ausdrucksformen meiner Kirche zeigen, die noch in Wahrheit zu mir gehören. Nur drei in der gesamten Welt. Das sind keine Denominationen oder Organisationen, sondern das sind geistliche Realitäten, die in jeder Struktur existieren können, die in ihrem Kern keine Kompromisse eingegangen ist. Zitat Ende. Wir reden von Konfession, das sind so die großen Sachen, ne, katholisch, evangelisch, orthodox. Denomination heißt so viel wie Benennung. Es gibt also ganz viele protestantische Kirchen, von Landeskirche über Freikirche, über Brüder oder Pfingstler oder alles. Das würde man Denomination nennen, einfach zum Verständnis. Jetzt sind also die kleineren Untergliederungen. Jetzt kommen die drei Kirchen. Die erste Kirche ist die Kirche der Wahrheit. Der Heilige Geist brachte mich in eine scheinbar bescheidene Pfarrkirche. Das Gebäude war anspruchslos, Plastikstühle statt verzierte Kirchenbänke, ein einfacher Altar statt aufwendige Dekorationen, Leuchtstoffröhren statt Buntglasfenster. Aber in dem Moment, als ich über die Schwelle trat, wurde ich fast auf die Knie gezwungen durch die greifbare Gegenwart des lebendigen Gottes. Ich beobachtete den Priester, und ja, das war ein katholischer Priester, der vor dem Tabernakel kniete, ehe die Messe begann. Aber er trat nicht vor Menschen auf. Er war wirklich gebrochen und schrie auf: Herr, lass mich abnehmen, damit du zunimmst. Lass mich heute nur deine Worte sagen, nicht meine eigenen. Gebrauche mich als dein Gefäß, aber lass nicht meinen Stolz deine Wahrheit verderben. Als die Messe begann, geschah etwas Außergewöhnliches. Die Lesungen wurden nicht als bloße religiöse Rituale proklamiert, sondern als das lebendige Wort Gottes. Die Predigt, die folgte, war nicht mit populärer Psychologie gefüllt oder mit Wohlfühlplattitüden. Stattdessen öffnete der Priester die Schriften und predigte die reine, unverdünnte Wahrheit von Christus. Er sprach über Sünde, wirkliche Sünde, nicht schlechte Entscheidungen oder Fehler. Er predigte über die Hölle, nicht als Metapher, sondern als eine ewige Wirklichkeit. Er forderte zur Heiligkeit auf, nicht als Vorschlag, sondern als Befehl. Er zeigte auf das Kreuz, nicht als ein Symbol, sondern als den einzigen Weg zum Heil. Ich beobachtete, wie erwachsene Männer in echter Umkehr weinten. Ich sah Kinder in aufrichtigem Gebet knien. Ich wurde Zeuge, wie Erwachsene nach vorn kamen, um Sünde zu bekennen, die sie seit Jahren verheimlicht hatten. Denn in der Gegenwart der Wahrheit wird Vortäuschung unmöglich. Der Herr sprach: Das ist die erste Kirche, die noch zu mir gehört. Die Kirche der Wahrheit. Die machen keine Kompromisse mit meinem Wort, um ihre Kirchenbänke zu füllen. Sie verdünnen mein Evangelium nicht, um Anstoß zu vermeiden. Sie würden lieber vor leeren Stühlen predigen, als sie mit Lügen zu füllen. Zitat Ende. Jetzt er wieder: Ich muss euch fragen, wann habt ihr die letzte Predigt gehört, die euch über eure Sünde unruhig gemacht hat? Wann habt ihr zuletzt eine Predigt gehört, die euch zu einer echten Bekehrung herausgefordert hat, statt nur einfach euren gegenwärtigen Zustand zu bestätigen? Wenn ihr euch nicht daran erinnern könnt, dann sitzt ihr möglicherweise in einer Kirche, die Gott nicht als seine eigene anerkennt. Die zweite Kirche ist die Kirche des Dienstes. Die Vision veränderte sich und ich fand mich selbst auf den Straßen von etwas, was wie eine arme städtische Wohngegend aussah. Das dort Erlebte löste Tränen in mir aus. Eine Schwester, eine katholische Nonne, ging von Tür zu Tür. Nicht um Geld zu sammeln für den Baufonds der Pfarrkirche, sondern sie trug Körbe mit Nahrung für die Hungernden. Ihr Nonnengewand war abgetragen und geflickt. Ihre Hände waren schmutzig vom Dienen, ihre Füße wund vom Gehen. Aber ihr Gesicht strahlte von der Liebe Christi in einer Weise, die keine noch so umfangreiche theologische Ausbildung hervorbringen konnte. Ich folgte ihr, als sie diente, und was ich sah, forderte alles heraus, was ich dachte, dass ich es über effektiven Dienst wüsste. Da waren keine Kameras, die ihre Arbeit filmten, keine sozialen Medienposts, die ihren Dienst dokumentierten, keine Aufforderung zum Fundraising aus Anlass ihrer Aktivitäten. Nur reine selbstlose Liebe in Aktion. Ich beobachtete, wie sie kniete, um die Füße eines obdachlosen Mannes zu waschen, während Leute vorbeigingen, ohne davon Notiz zu nehmen. Ich sah, wie sie ihr eigenes Frühstück einem hungrigen Kind gab, während sie dann ohne davon ging. Ich beobachtete, wie sie mit einer sterbenden Frau in einem Krankenhausbett betete, während der Rest der Welt vorbeieilte, zu beschäftigt, um sich zu kümmern. Und dann sah ich etwas, das mein Herz brach. Als Leute versuchten, ihre Liebesdienste zu fotografieren, lehnte sie leise ab und sagte: Es gibt keinen Grund, das aufzuzeichnen, mein Kind. Jesus hat es schon gesehen. Und seine Zustimmung ist alles, worauf es ankommt. Der Herr offenbarte mir, Zitat, das ist die zweite Kirche, die immer noch zu mir gehört, die dienende Kirche. Sie verstehen, dass Anbetung nicht nur heißt, Lieder am Sonntag zu singen. Wahre Anbetung bedeutet, diesen Geringsten zu dienen, die Nicht-Liebenswerten zu lieben und zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Sie haben das Herz meines Sohnes erfasst, der nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Zitat Ende. Ich sah diese Kirche verstreut über den Globus. Katholische Wohlfahrtsverbände, die AIDS-Weisen in Afrika dienten, ohne Bekehrungen zu fordern. Protestantische Missionen, die sauberes Wasser in abgelegenen Dörfern bereitstellten. Orthodoxe Mönchsorten, die Flüchtlinge ernähren, unabhängig von ihrem Glauben. Das verbindende Merkmal war nicht institutionelle Anbindung, sondern christusähnlicher Dienst ohne Agenda. Prüft eure eigene Kirchgemeinde. Wie viel von eurem Budget geht an die Hilfe für die Armen im Vergleich zur Erhaltung der Gebäude? Würde sich eine obdachlose Person in euren Kirchenbänken willkommen fühlen? Legt ihr bei euren Barmherzigkeitsdiensten Wert auf Öffentlichkeit? Oder geschehen sie in der Stille echter Liebe? Die dritte Kirche ist die Kirche der Fürbitte. Die letzte Vision brachte mich zu einem Gebäude, das ich völlig verfehlte fast. Da gab es außen kein Zeichen, keine Werbung, nicht einmal einen Hinweis, dass es sich hier um eine Kirche handelte. Aber als ich reinkam, wurde ich überwältigt von einem geistlichen Gewicht, das mich sofort auf die Knie brachte. Das war die Kirche der Fürbitte. Die Kirche, die die Welt buchstäblich durch Gebet zusammenhält. Da waren keine Kirchenbänke aufgestellt, um bequem sitzen zu können. Stattdessen bedeckten einfache Matten den Boden, auf dem Gläubige in anhaltendem Gebet knieten. Da gab es keine Bühne für Darbietungen. Stattdessen nur den rohen, verzweifelten Schrei der Herzen, die Gott mit allem, was in ihnen war, suchten. Ich sah erstaunt, wie diese Beter ohne Aufhören beteten. Manche weinten leise. Ihre Tränen fielen wie Regen auf den Boden. Andere beteten in Sprachen und erlaubten so dem Heiligen Geist, durch sie Fürbitte zu tun. Viele lagen flach auf dem Boden, ganz der Gegenwart Gottes ergeben. Ich sah Kinder, die gelehrt wurden, zu fasten und für ihre Schulen zu beten. Ich sah Teenager, die im Gebet für ihre Generation schrien, mit echten Qualen. Der Boden war buchstäblich durchtränkt mit Tränen der Fürbitte. Aber dann erlebte ich etwas, was mich für immer veränderte. Als diese Gläubigen beteten, konnte ich in den geistlichen Bereich sehen und beobachten, wie ihre Gebete sich auswirkten. Als eine Schwester um Frieden schrie für eine Nation, die vom Krieg zerrissen war, sah ich Engel, die ausgesandt wurden. Als ein Bruder um seinen verlorenen Sohn weinte, sah ich, wie geistliche Fesseln gebrochen wurden. Als die gesamte Gemeinde sich zusammenschloss im Gebet um Erweckung, sah ich, wie Dämonen voller Angst flohen. Der Herr offenbarte die ernüchterndste Wahrheit von allen, Zitat wieder, das ist die dritte Kirche, die noch zu mir gehört. Die Kirche der Fürbitte. Während die Welt schläft, bleibt sie wach. Während andere Kirchen um Aufmerksamkeit wetteifern, bitten sie um Barmherzigkeit. Wenn es diese Gebetskämpfer nicht gegeben hätte, wäre die Erde schon dem Gericht verfallen. Sie sind meine geheime Waffe, mein verborgener Schatz, mein treuer Überrest. Zitat Ende. Nachdem er mir die drei authentischen Ausdrucksformen seiner Kirche gezeigt hat, offenbarte Gott mir die herzzerreißende Realität dessen, was heute als Christentum gilt. Ich wurde in etwas hineingenommen, was wie eine große Kathedrale aussah. Hohe Decken, professionelle Beleuchtung, aufwendige Inszenierungen, tausende Besucher. Die Musik war ausgefeilt, die Predigt eloquent, die Atmosphäre elektrisiert vor Begeisterung. Aber als ich mit geistlichen Augen schaute, brach ich fast in Horror zusammen. Hinter dem Pult sah ich Schlangen um die Säulen gewunden. Ich beobachtete Dämonen, verkleidet als Engel des Lichts, die frei in der Gemeinde umhergingen. Ich sah Menschen, die ihre Hände in Anbetung erhoben, aber ihre Herzen waren geistlich gefesselt. Der größte Schock allerdings traf mich, als ich den Prediger selbst sah. Ein Mann, den ich als jemanden erkannte, der großen Einfluss in der christlichen Welt hat. Aber hinter ihm war eine finstere Figur, die ihm Lügen direkt ins Ohr flüsterte. Und dieser Priester wiederholte jedes Wort und sprach es ins Mikrofon, als wäre es die Stimme Gottes. Die Gemeinde applaudierte enthusiastisch, aber der Himmel war völlig still. Der Herr sprach mit erschütternder Klarheit, Zitat, diese Kirchen gehören nicht mir. Sie gehören zum Geist des Antichristen. Sie gebrauchen meinen Namen, dienen aber nur sich selbst. Sie versprechen Wunder, aber bringen keine Heiligkeit hervor. Sie bereiten dem falschen Propheten den Weg, der viele verführen wird. Zitat Ende. Dann wurden mir ähnliche Szenen gezeigt über konfessionelle Grenzen hinweg. Katholische Kirchgemeinden, in denen die Eucharistie, also das Abendmahl, zum bloßen Ritual ohne Ehrfurcht wurden. Protestantische Megakirchen, in denen der Wohlstand das Kreuz ersetzte. Pfingstliche Versammlungen, in denen Emotionalität echte geistliche Erfahrungen ersetzte. Orthodoxe Kirchen, in denen Traditionen wichtiger wurden als der Lebenswandel. Durch diese Offenbarung zeigte mir Gott 5 untrügliche Zeichen, die Kirchen identifizieren, die nicht länger zu ihm gehören. Erstens, sie predigen Wohlstand statt des Kreuz. Diese Kirchen versprechen, dass Gott dafür da ist, um dich reich, gesund und glücklich zu machen. Sie vermeiden die schwierigen Lehren von Christus, darüber dein Kreuz aufzunehmen und ihm durch Leiden hindurch zu folgen. Zweitens, sie geben Unterhaltung, Entertainment im Englischen, den Vorrang gegenüber der Umgestaltung und Erneuerung des Lebenswandels. Diese Kirchen messen den Erfolg an den Besucherzahlen und emotionalen Rückmeldungen statt an echten Veränderungen des Lebens und Heiligkeit bei ihren Mitgliedern. Drittens, sie erheben menschliche Leiterschaft über göttliche Autorität. Diese Kirchen produzieren Personenkulte um charismatische Leiter, während sie die absolute Autorität der Schrift abwerten, sowie die zentrale Stellung von Christus. Viertens, sie kompromittieren die biblische Wahrheit für kulturelle Akzeptanz. Diese Kirchen passen Gottes klare Lehren der öffentlichen Meinung an. Sie opfern ewige Wahrheit für zeitliche Bedeutsamkeit. Fünftens, sie ignorieren die Armen, während sie sich selbst bereichern. Diese Kirchen geben Millionen für Luxusgebäude und Gehälter für Pastoren aus, während die Bedürftigen vor ihrer Haustür leiden. Ich weiß, diese Botschaft ist schwer zu hören, zu verstehen und anzunehmen. Viele von euch werden ihre eigenen Kirchgemeinden in Frage stellen, ihre eigenen Glaubensgemeinschaft. Erlaubt mir euch, einen einfachen Test mit auf den Weg zu geben, den ihr sofort anwenden könnt. Der Wahrheitstest. Predigt ein Priester oder Pastor die schwierigen Abschnitte der Schrift? Wird Sünde Sünde genannt? Wird Hölle als ein realer Bestimmungsort gepredigt? Wird Umkehr und Reue gefordert und nicht nur als Möglichkeit vorgeschlagen? Wird Heiligung als erforderlich präsentiert, nicht nur als Option? Der Diensttest. Dient deine Kirche aktiv den Armen und denen, die am Rand stehen? Werden Ressourcen denen gewidmet, die Hilfe brauchen, unter vorwiegend dem institutionellen Komfort, um ihn aufrechtzuerhalten? Würde Jesus eure Prioritäten als seine eigenen anerkennen? Der Fürbittest. Hat Gebet eine zentrale Stellung in deinem Gemeindeleben? Oder dient es nur zu einer kurzen Einleitung für andere Aktivitäten? Versammeln sich Menschen regelmäßig zu ausführlichem Gebet? Gibt es Zeugnisse von spezifischen Antworten auf Gebet? Kannst du Gottes Gegenwart während der Anbetung wahrnehmen? Wenn deine Gemeinde bei diesen Tests versagt, dann bist du nicht in einer Kirche, die zu Gott gehört, unabhängig davon, wie sie als Konfession heißt oder welche Geschichte sie hat. Aber dann hörte ich etwas, was mein Herz erschütterte. Ich hörte Gott selbst weinen. Es war kein menschlicher Klang, sondern der geistliche Schrei eines Bräutigams, den die Braut wegen anderer Liebhaber verlassen hat. Die Stimme des Herrn schrie auf: Wo ist die Liebe, die du empfandest, als du zum Glauben kamst? Wo ist der Eifer der Erstkommunion? Wo sind die Tränen der ersten Beichte? Du hast deine erste Liebe verlassen. Du hast dich mit meiner Abwesenheit angefreundet. Du erfüllst religiöse Pflichten, während dein Herz erkaltet. Zitat Ende. Jetzt er wieder. Ich habe erkannt, die größte Tragödie sind nicht falsche Dogmen, sondern die Vergesslichkeit der Kirchen, die einst zu Gott gehörten, aber allmählich abgedriftet vom Weg abgekommen sind. So langsam, dass sie sein Verschwinden, also Gottes nicht mehr vorhandene Anwesenheit, Gottes nicht mehr vorhandene Anwesenheit nicht bemerkt haben. Ich schließe mit Worten, mit denen ich euch die Frage stellen muss, die Gott mir gestellt hat in meiner Vision: Bist du in dem Garten oder in der Wüste? Der Garten steht für diejenigen, die in einer echten Beziehung mit Gott leben, durch wahren Dienst und Gebet. Die Wüste steht für diejenigen, die religiöse Aktivität aufrechterhalten, aber es fehlt an Gottes Gegenwart. Hier geht es nicht um Treue zu einer bestimmten Konfession oder institutionellen Tradition. Es geht hier um deine ewige Seele. Du kannst in der herrlichsten Kathedrale der Welt sitzen und trotzdem geistlich tot sein. Du kannst an der orthodoxesten Liturgie teilnehmen und trotzdem auf dem Weg zur Hölle sein. Die Frage ist nicht, ob du eine Kirche besuchst, sondern ob Gott die Kirche, die du besuchst, als seine eigene anerkennt. Ich schließe mit dem dringenden Appell: Wenn du dich in einer Kirche befindest, der es an Wahrheit, Dienst und Fürbitte mangelt, dann bleibe dort nicht aus Bequemlichkeit oder Tradition. Deine ewige Bestimmung ist wichtiger als soziale Vergünstigungen. Suche nach einer Gemeinde oder Kirche, die Gottes Wort ohne Kompromisse predigt. Finde eine Gemeinschaft, die den Armen und Zerbrochenen dient. Schließe dich Gläubigen an, die mit echter Inbrunst beten. Und wenn so eine Kirche in deinem Gebiet nicht existiert, dann bete, dass Gott durch dich eine erweckt und aufrichtet. Der Bräutigam kommt. Er kommt zu einer Braut, die sich selbst bereit gemacht hat durch wahren Dienst und Gebet. Die Frage, die jeder von uns beantworten muss, lautet: Werden wir Teil dieser Braut sein? Oder werden wir unter denen sein, denen gesagt wird: Ich habe euch nie gekannt? Lasst uns beten. Herr Jesus, erforsche unsere Herzen. Zeige uns, ob wir im Garten oder in der Wüste sind. Gib uns Mut, die Wahrheit mehr zu suchen als Bequemlichkeit, den Dienst mehr als uns selbst und Gebet mehr als Unterhaltung. Mache uns zu einem Teil deiner wahren Kirche, wohin uns das auch führen mag. Wir beten in deinem heiligen Namen. Amen. Da sagt er noch, möge der Gott der Wahrheit eure Gedanken erleuchten, möge der Gott des Dienstes eure Herzen anzünden und möge der Gott, der eure Gebete erhört, eure Schritte lenken zu authentischem Glauben. Geht in Frieden, um zu lieben, dem Herrn zu dienen, nicht in religiöser Vortäuschung, sondern im Geist und in der Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Soweit mal diese Botschaft, sage ich mal. Ich würde erstmals inhaltlich oder wie das auf euch wirkt, würde mich interessieren oder was ihr selber wahrgenommen habt oder empfindet dabei. Oder müsst vielleicht besser sagen, drei Ausdrucksformen von Kirche. Ne? Vision ist ja auch, ne, das Wort bildlich, was deutlich. Ne? Mal der Aspekt und der Aspekt. Dort waren es drei Kirchen, ne, und da sagen die dann wahrscheinlich drei Kirchen, aber es sind drei Ausdrucksformen oder Lebensäußerungen von Kirche. Oder dass Gott diese Lebensäußerung in seiner Kirche finden will. Ja. Und wo er diese Lebensäußerungen findet, ist seine Kirche. Vielleicht kann man es so rum sagen. Ja. Egal wie die sonst menschlich heißt. Ich würde gerne mal kommen, ist es biblisch, was hier steht? Ich denke, dass die Kriterien, die er nennt, sehr biblisch sind. Ich würde das nochmal ein bisschen nennen, also die Kirche der Wahrheit. Jesus sagt, von sicher ist die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Wahrheit macht frei, sagt Jesus, nichts anderes, also auch die Wahrheit über Sünde und was weiß ich was, wenn die nicht gepredigt wird, gibt es keine Freiheit. Und diese Stelle, die mir immer sehr nachgeht im 2. Thessalonicher 2, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sendet Gott ihnen Mächte des Irrtums, der Verführung und sie werden gerichtet, weil sie die Wahrheit nicht geglaubt haben, ihr nicht gehorcht haben. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, auch in der Endzeit. Und das Problem ist, dass, was ich in Kirchen oft nur höre, ist, wie hilft uns Gott, wie hilft er uns zu einem guten Leben, wie fühlen wir uns wohl und was funktioniert. Aber dass die Wahrheit kaum ein Kriterium ist und kaum betont wird, das ist wirklich ein Riesenmangel. Und dass hier Kirche der Wahrheit betont wird, ist biblisch und dringend nötig, also auch gerade endzeitlich, weil die Verführung geschieht immer im Namen des Guten. Und es hört sich vieles gut an, ist vieles gut, aber es ist nicht in der Wahrheit Gottes und das heißt, es ist Verführung. Also dort muss man wirklich aufpassen, von daher halte ich dieses Kriterium für sehr wichtig. Ebenso das mit dem Dienen, erstmal als Gesinnung, das ist die Gesinnung von Jesus, gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Und ich habe ja gerade mal in den letzten Tagen bin ich nochmal auf Markus 10 gekommen, wo das steht, auch das Vorfeld, wo die Jünger sagen, wir wollen gern die Größten sein, zur Rechten und zur Linken sitzen vor dir mal und so. Und die anderen sind sauer. Und Jesus sagt, hier nach der deutschen Fassungsbibel, ihr wisst, die als Erstrangige der Völker gelten oder als Herrscher, sie beherrschen und die Großen Autorität über sie ausüben. Aber unter euch wird es nicht so sein oder soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß zu werden wünscht, wird Diener von euch sein. Und wer irgend von euch ein Erster zu werden wünscht, wird leibeigener Knecht von allen sein. Denn auch der Sohn des Menschen kam nicht, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben, seine Seele zu geben als Lösegeld für viele. Dieses ganze Theater, was wir jetzt in Kirchen haben, und zwar in freien wie in großen Kirchen, von geistlichem Missbrauch, dass Leiter ihre Autorität ausüben und Leute unter Druck setzen und sie nicht mehr frei sind, und das haben wir durch das ganze Spektrum hindurch, hat damit was zu tun, dass ihr Leiter nicht mehr den anderen dienen, sondern dass sie herrschen wollen. Es gibt zwar die Aufforderung, ordnet euch unter euren Führern, aber es gibt nicht die Aufforderung, an der Leiter beherrscht die anderen. Wo in der Haltung des Dienens ist, werde ich andere immer freisetzen, dass sie so leben, wie Gott es sich für sie gedacht hat. Aber ich werde sie nicht einengen und zwingen und unterdrücken. Also selbst dieses Thema, was wir durch alle Kirchen von geistlichem Missbrauch haben, wo dem anderen rede ich gar nicht, da kommt raus, hat was damit zu tun, dass diese Gesinnung des Dienens fehlt in der Leiterschaft, sondern dass dort geherrscht wird über Kirche, über Gemeinde. Das ist ein Riesenübel. Und dieser Geist des Dienens, der in dem Bild dieser Nonne da auch gezeigt wurde, wie das geht, das ist etwas, was wir wirklich, ich sag mal, uns aneignen müssen oder kultivieren müssen. Das ist ganz entscheidend. Und dann wurde auch in der Apostelgeschichte, sieht man das, der Dienst an den Armen und so weiter. Und das sieht man durch die ganze Bibel hindurch. Lade Arme zum Gastmahl ein und so weiter. Und dann auch Gebet sieht man in der Apostelgeschichte, in den Briefen, wie dort gebetet wurde. Das hat zum Teil Erdbeben ausgelöst, wenn die gebetet haben. Die Leitung diente dem Gebet und dem Wort. Oder 1. Timotheus, ich ermahne vor allen Dingen. Dann kommt Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung, viermal Plural für alle Menschen. Also Vorrang, Priorität Nummer eins, Gebet, alles andere folgt daraus. Betet alle Zeit im Geist, betet ohne Unterlassen, was es alle gibt. Gebete der Heiligen, die in der Offenbarung aufsteigen und dass Gott sie gebraucht, um zum Ziel zu kommen mit der Gemeinde, mit der Welt. Das alles sind Sachen, wo ich sagen muss, diese Kriterien sind, denke ich, biblisch und wichtig, auch wenn er nicht 1000 Bibelstellen nennt, aber das sind ganz tiefe, ich sage mal, biblische Dimensionen, die in eine gottgefällige Gemeinde hineingehören und die in der Gemeinde, in der Jesus am Werk ist, auf jeden Fall da gelebt werden. Also die Gemeinde, die Jesus baut auf dem Felsen, die nicht überwunden werden kann, die wird diese Merkmale haben. Das wird dort gelebt werden. Von daher ist der Inhalt erstmal so im Groben, diese drei Punkte, würde ich sagen, sind biblisch und kann man sich gut als Maßstab fürs eigene Leben nehmen. Wie lebe ich das selber? Und auch, wo höre ich das? Wie fördere ich das? Oder wie bete ich darum, dass das in Gang kommt? Was tue ich dafür, dass das gelebt wird? Ich denke, diese drei Punkte kann man mitnehmen und sich merken, unabhängig vom Rest. Und jetzt würde ich versuchen, noch ein bisschen was zu sagen zur Quelle und was das eigentlich ist. Und ich würde versuchen, mal sehen, ob das gelingt, dort erstmal das Original ein Stück anzuspielen, vorzuspielen, dass ihr mal einen Eindruck habt, was da ist.
My beloved children in Christ, I stand before you today with the heaviest heart I have ever carried as your Pope. What I am about to share with you comes not from papal tradition, not from theological study, nor in the Bible, but from a divine revelation so profound and terrifying that I have wept for 3 days and 3 nights. Before we begin, let us pray together. Come, Holy Spirit, open our hearts to receive the truth that you wish to reveal to us today. Grant us the courage to hear what we need to hear, even if it shakes the very foundations of what we believed. Amen. Last week during my private retreat at Castel Gandolfo, I was alone in the chapel before the Blessed Sacrament. I was in deep prayer crying out to our Lord about the state of Christianity worldwide when suddenly the Holy Spirit granted me a vision that I can only describe as apocalyptic in its clarity. My beloved children, I tell you this with the full authority of the chair of Peter. Of the millions of churches across the world that claim to belong to God,
na soweit. Das ist das, was mir als Link zugeschickt wurde, was ich mir dann angehört habe und was ich übersetzt habe. Es wird als Botschaft des neuen Papstes herausgegeben, Papst Leo XIV. Ihr habt ja gesehen, dass es nicht eine Aufzeichnung, eine Rede von ihm ist, ja? Sonst werden Bilder von ihm gezeigt. Uns wird eine Botschaft gelesen. Die Stimme ist KI generiert, also künstliche Intelligenz. Ja, es wird, also die kann das vorlesen. Es gibt den Text schriftlich und die hat es gelesen.
Also quasi durch seine Stimme.
Nein, eine KI-Stimme, eine künstliche Stimme KI.
Ja.
Es ist nicht die Stimme des Papstes, es ist KI-Stimme. So wie ich mir Dokumente auch im Computer vorlesen lassen kann. Es wird vorgestellt als eine Botschaft, die vom jetzigen Papst kommt. Es ist ein Kanal Publio 14. Homilie, also Predigten des Papstes Leo der 14. Es ist aber kein Kanal des Vatikan und auch nicht vom Papst autorisiert. Ich selber traue einem amtierenden Papst so eine Botschaft auch nicht zu, weil ich da bösartig bin wahrscheinlich. Wenn man jetzt versucht nachzuforschen, was ist das? Also ich habe KI selber gefragt, was sie dazu sagen. Die verweisen dann auf ähnliche Kanäle, wo sie sagen, die sind Fälschung, verweisen aber nicht auf diesen konkreten Kanal. Das ist interessant. Dann habe ich den ChatGPT gefragt, ob die Päpste sich auf dieses Schloss da zurückziehen, was er zitiert. Und oder Papst Leo der 14. sich zurückzieht, da antworten die mir, es gibt keinen Papst Leo der 14., der meint sicher den 13. aus dem Mittelalter. Habe mich dann mit der KI gestritten, die mir dann geantwortet, sie wurde am 23.10.23 abgeschnitten von Informationen, also ihr Wissensstand ist nur 23.10. letztes Jahr. Und alles Neue weiß sie nicht, die KI, fand ich interessant. Also man sollte der KI nicht vorbehaltlos vertrauen. Man muss es prüfen, ist klar. Sie selber schreiben im Vorwort zu dem Video, dieser weltbewegenden Offenbarung des Vatikans bricht Papst Leo XIV. Sein päpstliches Schweigen, um die dringendste geistliche Warnung unserer Zeit auszusprechen. Der Heilige Geist gewährte ihm eine erschreckende Vision und so weiter. Papst Leo XIV. Enthüllt seine übernatürliche Vision der spirituellen Wüste und so weiter, wo Menschen zur Hölle zusteuern und so weiter. Und auch der Vision selber gibt es eine Stelle, die ich weggelassen habe, wo ich sage, ich sage das mit der Autorität des päpstlichen Lehrstuhls und sowas. Und dann findet sich unter dem Video ein Haftungsausschluss. Disclaimer. Und da steht von den Leuten selber, ja, dieser Kanal Pope Leo 14. Homilie steht in keiner Verbindung zu Papst Leo dem 14. oder dem Vatikan und wird von diesem auch nicht offiziell unterstützt. Die Stimme, die in unseren Videos zu hören ist, wurde von einer künstlichen Intelligenz erzeugt, die mit großer Ehrfurcht vor der katholischen Tradition, einem Engagement für die biblische Wahrheit und dem aufrichtigen Wunsch, den spirituellen Bedürfnissen von Senioren zu dienen, geschaffen wurde. Wir sprechen nicht im Dienste Papst Leo des 14., vertreten auch nicht die offiziellen Lehren der Kirche. Unsere Inhalte werden unabhängig erstellt, sind in der Heiligen Schrift verwurzelt und werden im Geist der christlichen Ermutigung angeboten. Jedes Video wird unter Gebet geschrieben, um den Glauben zu inspirieren, ihr Zuhause zu segnen, sie näher zu Gott zu führen und so weiter. Okay. Wie kann man diesen Haftungsausschluss jetzt verstehen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, er soll einfach schützen vor Klagen gegen Inhalte und Veröffentlichungen, die dem Vatikan unangenehm sind oder auch dem Papst ans Bein laufen können. Und im Zweifelsfall kann man dann sagen, nee, das war ja gar nicht und ihr könnt nicht anklagen. Also es könnte einfach eine Rechtsabsicherung sein, eine rechtliche Absicherung vor Klagen und Gerichtsprozessen. Ne? Das könnte sein, dass dieser Haftungsausschluss es ermöglicht, vielleicht sogar mit Absprache des Papstes, sage ich, unterstelle ich jetzt mal, tatsächliche Äußerungen des Papstes zu veröffentlichen, die er sich aber offiziell nicht leisten kann. Dann könnte man zu diesem Trick greifen, um das so unter die Leute zu bringen, aber sich gerichtlich davon distanzieren zu können. Ist eine Erklärungsmöglichkeit. Ich nenne mal nur, wie man es erklären könnte. Dann wäre es sowas wie klug wie die Schlangen. Ne? Einfach, ich bringe es unter die Leute, aber kann nicht belangt werden und er auch nicht. Andere Möglichkeit wäre, dass Christen, die auch die katholische Kirche wertschätzen, versuchen mit diesem Trick vor allem katholische Christen zu erreichen und sie zu biblischen Erkenntnissen zu führen, die sie sonst in ihrer Kirche nicht hören. Dritte Möglichkeit ist, jemand hatte tatsächlich diese Vision, die wir gehört haben, legt sie aber dem Papst in den Mund, um ihr mehr Autorität zu verleihen. Ja? Oder weil er meint, diese Vision in seinem Auftrag verbreiten zu müssen. Oder Christen, die die Bibel ja sehr verinnerlicht haben und die ein bestimmtes auch Verständnis von der Wiederkunft Jesu haben, von der Endzeit, und die das gern fördern möchten, dass Kirche erneuert wird und dass echte Kirche sich wirklich bildet haben, eine Vision erfunden oder konstruiert und dem Papst in den Mund gelegt, um ihrem Anliegen höchstmögliche Autorität zu geben. Oder das Ganze ist ein geniales Produkt künstlicher Intelligenz, also dass alles von KI produziert wurde und deren Anwender natürlich sich schützen wollen vor Klagen und sonst was und Strafverfolgungen. Gut. Klar ist, es ist aufgeschrieben worden und wird von einer KI-Stimme gelesen. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Außer, dass die Stimme auch ihre Macken hat, weil sie Satzzeichen nicht beachtet oder keine Pausen lässt an bestimmten Stellen und es schwierig zu verstehen ist manchmal. Also es ist nicht perfekt. Auch die Bilder sind mit KI-Unterstützung sicher gemacht, aber das kann man machen. Das ist Geschmackssache. Wenn es lediglich ein KI-Produkt wäre, das Ganze, also wirklich Fake-Fälschung, dann zeigt es eindrucksvoll die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Und dann wäre das geistliche Unterscheidungsvermögen von Gläubigen in unwahrscheinlicher Weise herausgefordert. Wie bisher noch nie. Ja? Ein weiterer Punkt, wenn jemand seine eigenen Erkenntnisse dem Papst oder jemand anders in den Mund legt, um ihm mehr Autorität zu verleihen, ist das, kann ich mich damit nicht anfreunden. Das ist nicht aufrichtig. Es ist nicht redlich. Es würde dem Papst ein falsches Zeugnis in den Mund gelegt, was er nicht gegeben hat. Das ist für mich ein Verstoß gegen das achte Gebot. Und ich sage, Menschen, die im Geist leben, erkennen, was vom Geist gegeben ist, egal welcher Name da drüber oder drunter steht. Ich muss da nichts nachhelfen, menschlich. Ne? Muss ich nicht. Wenn es vom Geist gegeben ist, werden das die geistlichen Leute erkennen und für die anderen hat es eh keinen Zweck, ob sie es erkennen oder nicht. Brauche ich das nicht machen. Ja? Eine Frage, die ich selber habe, müsst ihr prüfen, gilt vielleicht, wenn Gott redet, dann redet er. Das Wie und Wodurch ist gar nicht so entscheidend. Die Weisen, in denen sein Wort ergeht, sind vielfältig und das ist von ihm auch so geordnet. Er will auf viele Weisen möglichst viele erreichen. Wir sollten uns nicht an Methoden stoßen, sondern prüfen, ob es sein Wort ist, das auf diese Weise verkündigt wird und durchkommt. Nach meinem inneren Eindruck und Zeugnis handelt es sich bei der Botschaft selber um ein Reden Gottes. Ich kann es nicht anders selber einordnen. Ich kann mich täuschen, ja? Aber nach meinem eigenen inneren Eindruck ist die Botschaft durchaus ein Reden Gottes. Den Weg finde ich sehr merkwürdig, muss ich auch sagen, und sehr komisch. Ob er keinen anderen Weg gefunden hat, das unter die Menschen zu bringen, weiß ich nicht. Ich empfinde, dass diese Vision eine sehr große geistliche Klarheit und Tiefe hat. Und manche Sätze sind absolut auch genial. Und die Frage ist, wo das herkommt. Auf jeden Fall halte ich es für heilsam, sich mit den Aussagen, diesen drei Punkten, Kirche der Wahrheit des Dienstes, dafür bitte auseinanderzusetzen. Das, denke ich, lohnt auf jeden Fall und sollte uns zu denken geben. Sollten wir weiter bedenken. Und die Herkunftsfrage und Echtheitsfrage ist für mich noch ein ganzes Stück offen. Ich kann nur sagen, dass ich es von einem Bruder und Kollegen zugeschickt bekommen habe, von dem ich sehr viel halte, der geistlich mehr Durchblick hat als ich, würde ich sagen, und der mir es unter urgent, also dringend, weitergegeben hat. Und er selber hat heute nochmal geschrieben, er neigt schweren Herzens, aber auch mit Bedenken zu, dass es doch vom Papst auch sein könnte. Und echt ist, aber er ist sich auch nicht ganz sicher und will nochmal, wenn es ihm gelingt, an höherer Stelle nochmal nachfragen. Er hat doch mit Katholiken gesprochen, die da dran sind, und die waren sich auch nicht alle so ganz einig, was, wo es herkommt. Und er will, wenn es gelingt, nochmal an sehr viel höherer Stelle nochmal nachfragen, was davon zu halten ist. Das ist so dieses Zwiespältige, was da so mitschwingt für mich. Ja, bedenkenswert halte ich es trotzdem.